Herzlich willkommen zur Guten Morgen Stern-Sendung, den Kurznachrichten am Dienstag, den 18. März. In Brüssel tagt aktuell die sogenannte Geberkonferenz. Trotz der Massaker in Syrien sagen die Geberländer insgesamt 5,8 Milliarden Euro an Hilfen zu. Allein 2,5 davon kommen aus der EU und 300 Millionen gehen auf das Konto der deutschen Steuerzahler. Damit erhöht die Europäische Union ihre Zahlungen an das Land. Das liegt vor allem an den ausbleibenden Zusagen aus den USA. Im Vorjahr gab es noch Zusagen in Höhe von insgesamt 7,5 Milliarden Euro für das Land. Aber nicht nur das Geld fließt weiterhin nach Syrien, auch die Sanktionen werden weiter gelockert. Ein Vertreter aus Syrien wurde natürlich auch eingeladen, der neue Außenminister der Terroristenregierung, Assa al-Shaibani, ein studierter Politikwissenschaftler und Mitgründer der Al-Nusra-Front, einem Ableger von Al-Qaida in Syrien. Damit der neue Außenminister an dem Treffen in Brüssel überhaupt teilnehmen konnte, musste er aber erst einmal von der Terrorliste gestrichen werden. Wie genau die Gelder in Syrien verteilt werden sollen, das ist bislang noch offen. Außenministerin Annalena Baerbock und Entwicklungsministerin Svenja Schulze kündigten einen Betrag in Höhe von 300 Millionen Euro zur Unterstützung von Menschen in Syrien und Syrien-Flüchtlingen in Nachbarstaaten an. Deutschland hatte im vergangenen Jahr noch mehr als 1 Milliarde Euro zugesagt. Dass es in diesem Jahr deutlich weniger ist, hat laut Diplomaten unter anderem damit zu tun, dass es wegen des Bruchs der Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP im vergangenen Herbst noch keinen beschlossenen Haushalt gibt. Mit 300 Millionen Euro kommt der größte Anteil aus der EU wieder einmal aus Deutschland. Sowohl in Syrien als auch in Afghanistan haben Terroristen die Macht im Land übernommen. Die EU arbeitet mit den neuen Machthabern der Übergangsregierungen aber deutlich enger zusammen, als sie es mit den Afghanen tun. Beide streben eine internationale Anerkennung an. Beides sind Terroristen und sie unterscheiden sich nicht in ihrer Ideologie voneinander. Die Hilfen in Afghanistan bestehen derzeit zum überwiegenden Teil aus humanitärer Hilfe und an Zahlungen an oder über Hilfsorganisationen. In Syrien geht die EU hier einen anderen Weg. Wann und ob überhaupt einmal freie Wahlen in Syrien stattfinden werden, das ist derzeit noch unklar. Heute stimmt der Deutsche Bundestag über das Milliardenschuldenpaket der Union und SPD ab. Bis zu 1,5 Billionen Euro wollen die beiden Parteien für die Bundeswehr, Infrastruktur und Klimaschutz aufnehmen. Darüber soll heute der alte Bundestag abstimmen. Denn im neuen Bundestag hätten die Schuldenparteien keine Zweidrittelmehrheit mehr. Es gilt als sehr wahrscheinlich, dass der Antrag heute durch den Bundestag kommt, obwohl es einzelne Personen gibt, die möglicherweise von der Parteilinie abweichen könnten. Einige Parteien hatten weitere Anträge vor dem Bundesverfassungsgericht eingereicht. Sie sind nun alle in Karlsruhe gescheitert. Das Bundesverfassungsgericht verwarf mehrere Eilanträge gegen die geplante Abstimmung, wie das höchste deutsche Gericht am Montagabend mitteilte. Darunter waren Anträge von Bundestagsabgeordneten der AfD, Linke, FDP und dem BSW. In der Abwägung wäre der Schaden aus Sicht des Gerichts höher, wenn eine einstweilige Anordnung erginge und die Sondersitzung des Bundestags gestoppt würde. Der Antrag aber in der Hauptsache keinen Erfolg hätte. Der Eingriff in die Autonomie des Parlaments wäre dann erheblich, so die Richter. Ob durch den Ablauf des Gesetzgebungsverfahrens die Rechte der Abgeordneten verletzt wurden, soll dennoch geklärt werden. Das geschieht aber nicht per Eilentscheidung. Schon am Freitag hatte das Gericht mehrere Anträge gegen die einberufenen Sondersitzungen des alten Bundestags verworfen. Der alte Bundestag sei in seinen Handlungsmöglichkeiten bis zum Zusammentritt des neuen Bundestags nicht beschränkt, betonte der Senat. Auch Eilanträge gegen die Gestaltung des Gesetzgebungsverfahrens waren erfolglos geblieben. Als Vorbild diente damals die Klage gegen das Heizungsgesetz. Ebenfalls kündigte gestern Abend die Regierungskoalition in Bayern an, im Bundesrat für das Schuldenpaket zu stimmen. Aiwanger drohte zuletzt damit noch den Deal platzen zu lassen. Dann hätte Markus Söder aber die Koalition mit den Freien Wählern auflösen können und in einer neuen Koalition mit der SPD dennoch für den Deal gestimmt. Aiwanger äußerte, es gebe eh keine Chance darauf, das zu verhindern. Während die Regierung in Deutschland Schulden in historischer Höhe macht, geht es dem Land wirtschaftlich immer schlechter. Der Autobauer Audi streicht bis Ende 2029 insgesamt 7.500 Arbeitsplätze in Deutschland. Zusammen mit anderen finanziellen Einschnitten für die Beschäftigten will das Unternehmen mittelfristig mehr als 1 Milliarde Euro pro Jahr sparen, wie es mitteilte. Konzern und Betriebsrat hatten lang und intensiv um die Sparpläne gerungen. sich nun aber auf ein Konzept geeinigt. Zwischenzeitlich standen auch deutlich höhere Zahlen für den Stellenabbau im Raum. Der Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats, Jörg Schlagbauer, nannte eine ursprüngliche Forderung des Unternehmens von 12.000 Arbeitsplätzen. Audi muss schneller, agiler und effizienter werden. Klar ist, ohne Personalanpassungen geht das nicht, sagte der Vorstandsvorsitzende Gernot Döllner. Gleichzeitig betonte er, es wird keine betriebsbedingten Kündigungen bis Ende 2033 geben. Das ist in gesamtwirtschaftlich schwierigen Zeiten eine gute Nachricht für alle Beschäftigten. Konkret wird die geltende Beschäftigungssicherung, die betriebsbedingte Kündigungen ausschließt, bis Ende 2033 verlängert. Bisher hatte sie bis Ende 2029 gegolten. Gleichzeitig will Audi 8 Milliarden Euro in die deutschen Standorte investieren. Für den herausfordernden Übergang zur Elektromobilität stellen wir Ingolstadt und Neckarsulm so robust und flexibel auf, wie Döllner betont. Die ersten 6.000 Stellen sollen bis 2027 wegfallen, weitere 1.500 bis Ende 2029. Wie sich die Kürzung auf die Standorte Ingolstadt und Neckarsulm aufteilen, ist dabei noch offen. Außerdem soll die Ergebnisbeteiligung der Mitarbeiter umstrukturiert und für mehrere Jahre gekürzt werden. Für das Jahr 2023 gab es eine ausgezahlte Mitarbeiterbeteiligung von 8.840 Euro pro Beschäftigtem. In den ersten 9 Monaten für das Jahr 2024 hatte sich der Gewinn von Audi fast halbiert. Unter anderem litt Audi unter fehlenden Teilen für wichtige Motoren, schwacher Nachfrage in China und Rückstellungen für die Schließung seines Werks in Brüssel. Einige Eckpunkte der Zukunftsvereinbarung bedeuten Einschnitte für die Beschäftigten, sagt Personalvorstand Ross. Das ist uns bewusst, gleichzeitig sind sie unbedingt notwendig, um betriebsbedingte Kündigungen zu verhindern. Das war und ist mein Ziel. Die Jobcenter in Deutschland erhalten Geld. Sehr viel Geld sogar. Idealerweise sollte dieses Geld in die Wiedereingliederung von Menschen in den Arbeitsmarkt fließen. Aus einer Studie geht nun hervor, dass ein Großteil der Mittel in die eigene Verwaltung fließt. Die Kosten für die Jobcenter steigen, gleichzeitig werden aber weniger Menschen in den Arbeitsmarkt integriert. Aus einer am Montag veröffentlichten Studie der Bertelsmann Stiftung geht hervor, dass die Kosten in den vergangenen 10 Jahren um 39% auf insgesamt 6,5 Milliarden Euro gestiegen sind. Die Stiftung setzt das in Kontrast zu den Geldern, die die Jobcenter ausgeben, um die berufliche Eingliederung von Arbeitslosen zu fördern. Diese verharrten demnach bei rund 3,8 Milliarden Euro. Einige Jobcenter würden bis zu 70% der zu diesem Zweck zugewiesenen Gelder in die Verwaltung verschieben, so die Stiftung. Daraus lasse sich schließen, dass Jobcenter eine intensivere Betreuung der Leistungsempfänger durch eigenes Personal der maßnahmenorientierten Eingliederung vorzögen. Das soll im Bereich Eingliederung wird um rund 1 Milliarde Euro unterschritten, während das Verwaltungsbudget jedes Jahr überschritten werde. Laut Bertelsmann Stiftung verweisen die Jobcenter zur Begründung auf eine unzureichende Ausstattung der Verwaltung. Die Stiftung hält fest, es lasse sich nicht einschätzen, warum Eingliederungsmittel mitunter nicht verausgabt würden. Roman Wink, Arbeitsmarktkenner bei der Bertelsmann Stiftung, kritisiert, dass es keine Mechanismen gibt, die prüfen, wie effizient das Jobcenter arbeitet. Es gebe keinen transparenten Zusammenhang zwischen Ausgaben und erfolgreichen Vermittlungen. Das müsse sich dringend ändern. Die Studie stellt zugleich fest, dass die Anzahl erfolgreicher Integrationen in den Arbeitsmarkt seit Einführung des Bürgergelds um 6% gesunken ist. Insgesamt hat der prozentuale Anteil der Arbeitslosen, die durch Vermittlung in den Arbeitsmarkt wechseln, innerhalb von 10 Jahren massiv abgenommen. Waren es 2014 noch 13,7%, so sind es 2023 nur noch 5,5% gewesen. Auch die Stiftung plädiert für Sanktionen. Diese könnten moderater ausfallen, sollten aber früher greifen. Von den etwa 5,4 Millionen Bürgergeldempfängern sind 1,5 Millionen nicht erwerbsfähig. Unter den restlichen 4 Millionen sind 1,9 Millionen tatsächlich arbeitslos, bei dem Rest handelt es sich um sogenannte Aufstocker. Die Journalistin Annabel Schunke wurde in zweiter Instanz vom Vorwurf der Volksverhetzung freigesprochen. Das Landgericht Braunschweig hob damit die Verurteilung des Amtsgerichts Goslar auf. Die Entscheidung aus erster Instanz hatte auch die Frage nach Meinungs- und Pressefreiheit und dem Vorgehen des Staates in Form seiner Staatsanwaltschaft gegen kritische Journalisten aufgeworfen. Der Grund für die juristische Verfolgung Schunkes liegt bereits 3 Jahre zurück. Damals im April 2022, da hieß X noch Twitter, und dort antwortete die heute 35-Jährige auf einen Post der Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Ein Großteil der Sinti und Roma in Deutschland und anderen Ländern schließt sich selbst aus der zivilisierten Gesellschaft aus, indem sie den Sozialstaat und damit den Steuerzahler betrügen, der Schulpflicht für ihre Kinder nicht nachkommen, nur unter sich bleiben, klauen, Müll einfach auf die Straße werfen und als Mietnomaden von Wohnung zu Wohnung ziehen. Die Staatsanwaltschaft Göttingen leitete deswegen im September 2022 ein Verfahren wegen Volksverhetzung ein und beantragte einen Strafbefehl. Der zuständige Richter am Amtsgericht Goslar wies den Antrag ab. Er begründete dies damit, dass der Post in der Anklageschrift verkürzt wiedergegeben sei. Den Zusammenhang mit der Kritik an Faeser und der Migrationspolitik hatte die Behörde einfach unterschlagen. Und genau deswegen handelt es sich bei Schunkes Beitrag um zulässige Kritik im Rahmen der Meinungsfreiheit. Die Staatsanwältin aber legte Beschwerde ein. Das Landgericht Braunschweig forderte daraufhin den Amtsrichter in Goslar auf, seine Entscheidung zu überdenken. Derselbe Richter, der den Antrag zuvor abgelehnt hatte, verhängte nun einen Strafbefehl über 3.600 Euro. Jetzt führte er, wie zuvor die Staatsanwältin, nur noch den ersten Teil des Tweets auf. Aufgrund der Beschwerde der Journalistin kam es dann zur Verhandlung vor dem Amtsgericht. Dieses verurteilte Schunke nicht nur wegen Volksverhetzung, sondern es erhöhte auch die Geldstrafe um 50% auf insgesamt 5.400 Euro. Die Staatsanwaltschaft hatte sogar das Doppelte gefordert. Trotz aller Einschüchterung zog Schunke mit der Kanzlei Höcker vor das Landgericht Braunschweig und erhielt Recht. Eine Urteilsbegründung liegt noch nicht vor. Schunke sagte nach der Entscheidung, ich bin gerade einfach nur überglücklich, auch wenn es natürlich immer noch die Wahrscheinlichkeit gibt, dass die Staatsanwaltschaft Göttingen Revision einlegt. Was auch hier auffällt, es handelt sich erneut um die Staatsanwaltschaft Göttingen. Diese war zuletzt massiv in der Kritik wegen einer CBS-Doku. Der US-Sender begleitete Razzien gegen Hassverbrecher im Internet und sprach mit drei Göttinger Staatsanwälten. Diese amüsierten sich über die Tatsache, dass sie Menschen ihre Smartphones und Computer wegnehmen. Dies sei die viel größere Bestrafung und träfe die Menschen härter als die spätere mögliche Strafe des Gerichts. Trump zeigt uns, wie es geht. Er schiebt 238 Drogenverbrecher nach El Salvador ab. Bevor das Gesetz einschreiten konnte, waren die mutmaßlichen Schwerkriminellen schon aus dem Land geschafft. Die USA haben jetzt ungeachtet einer richterlichen Anordnung mutmaßliche Mitglieder einer venezolanischen Drogenbande nach El Salvador ins Gefängnis abgeschoben. Heute sind die ersten 238 Mitglieder der kriminellen venezolanischen Organisation Tren de Aragua in unserem Land angekommen, teilte El Salvadors Präsident Nayib Bukele am Sonntag im Online-Dienst X mit. US-Präsident Trump hatte die Abschiebung unter Verweis auf ein Gesetz von 1798 angeordnet, ein Richter hatte den Vorstoß jedoch blockiert. Trump erklärte, er habe demnach das Recht, die mutmaßlichen Bandenmitglieder auf der Grundlage des Gesetzes zu ausländischen Feinden zu erklären. Die Anordnung wurde am Freitag unterzeichnet, aber erst am Samstag veröffentlicht. Und dann ging alles ganz schnell. Zwei Menschenrechtsorganisationen forderten das zuständige Bundesgericht in Washington auf, die Abschiebungen zu stoppen und argumentierten, das Gesetz von 1798 sei nicht für die Anwendung in Friedenszeiten gedacht. Richter James Wasberg ordnete daraufhin am Samstag einen 14-tägigen Stopp aller Abschiebungen auf der Grundlage von Trumps Anordnung an. Vergebens. Denn zu diesem Zeitpunkt waren die Flugzeuge mit den mutmaßlichen Gangmitgliedern schon auf dem Weg nach El Salvador. Schwer vorstellbar, dass die nun wieder in die USA zurückgeflogen werden. El Salvador erhalte für die Unterbringung der Kriminellen eine für die USA sehr geringe, für unser Land jedoch sehr hohe finanzielle Zahlung. Die mutmaßlichen Bandenmitglieder wurden in das Hochsicherheitsgefängnis für Terroristen nach Tegucigalpa gebracht. Die Strafanstalt ist für 40.000 Schwerkriminelle angelegt. Die sind in fensterlosen Zellen untergebracht und schlafen auf Metallbetten ohne Matratzen. Besuch ist nicht erlaubt. Das waren die Meldungen am Montag. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wenn ihr hier in Zukunft nichts verpassen wollt, dann könnt ihr mir sehr gerne hier folgen. Diese Sendung gibt es auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Wir hören uns hier morgen früh wieder. Ich sage Tschüss und bis dahin, macht's gut.